Ja, wir machen heute, ja, eigentlich kommen wir zum Ende, was den Jakobusbrief anbetrifft. Und wir wollen heute einmal die letzten beiden Verse betrachten, und zwar aus dem Jakobusbrief 5. Es sind ja diese beiden Verse 19 und 20. Und da schreibt Jakobus Folgendes: Liebe Geschwister, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es bekehrt ihn jemand zurück, so soll er wissen, dass der, welcher einen Sünder bekehrt von der Verirrung seines Weges, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort ausschließt. Dass du uns jetzt sagst, was wir aus diesem Wort für unser persönliches Leben zu lernen haben. Und so wollen wir dir jetzt alle Ehre geben, dich preisen, dir Dank sagen, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, ein allerletztes Thema, liebe Geschwister, ein allerletztes Thema spricht also der Gemeindeseelsorger Jakobus an, und zwar in diesen beiden letzten Versen 19 und 20. Es ist das Thema, ja, wie kann man es bezeichnen, vom Irrweg zurück auf den richtigen Weg. Und das ist übrigens ein Thema, was auch ganz, ganz wichtig im Neuen Testament ist. Und es ist auch ein Thema, was durchaus auch im Zusammenhang steht mit dem Thema, das davor behandelt worden ist, und zwar in diesen Versen 13 bis 18, dieses Thema, nicht das Gebet als eine Hilfe gegen Sünde beziehungsweise gegen Krankheit. Liebe Geschwister, was hört man eigentlich immer in diesen Wünschen zum Geburtstag? Dann heißt es da, ich wünsche dir alles Gute, und dann folgen noch so zwei, drei Sätze, und dann heißt es in der Regel zum Schluss vor allem Gesundheit. Und ich denke schon, für die Mehrheit der Bevölkerung ist Gesundheit sicherlich ein hohes Gut, und wir wollen das auch gar nicht von der Hand weisen, zweifelsohne wirklich ein wichtiges, ein wesentliches Gut, eben diese Gesundheit. Nur, jetzt sagt mir Jakobus in diesen beiden Versen, es gibt noch ein viel wichtigeres, ein viel höheres Gut, dass du nämlich am Ende deines Lebens am Ziel Gottes ankommst. Das sagt er uns jetzt hier klipp und klar. Und deswegen ist für den Jakobus dieses Thema von noch höherer Relevanz als eben die Frage, wie es gesundheitlich um mich steht. Und deswegen stehen auch diese beiden Verse 19 und 20 am Ende. Und es gibt ja aus dem Neuen Testament eine Begebenheit, wo uns das ganz plastisch vor Augen gestellt wird. Und zwar Matthäus 9. In diesen Versen, ich glaube 2 bis 8 oder 2 bis 9, da wird uns ja diese Geschichte von der Heilung des Gelähmten geschildert. Und dieser Gelähmte hatte offensichtlich eine Krankheitsnot. Eine Krankheitsnot, ja, gemäß Jakobus 5, Vers 13 und folgende. Und was war die Antwort Jesu erst zunächst einmal? Dir sind deine Sünden vergeben. Wo wir vielleicht sagen wollen, aber Herr, das hättest du auch später sagen können. Nicht? Und Jesus Christus sagt, nein, 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 nein. Das Wichtigste ist jetzt, dass dieser Mensch seine Sünden losbekommt. Und dann können wir uns einen weiteren Schritt mit diesem anderen Thema also befassen. Also an dieser ganz kleinen Begebenheit, da merken wir wirklich, dass Jesus Christus und die Bibel vollkommen anders denken. Dass sie eine ganz andere Zielrichtung haben. Dass sie im Grunde genommen immer vom Ziel her denken. Dass wir in der Tat in der Ewigkeit beim lebendigen Gott, bei Jesus Christus ankommen. Und deswegen wollen wir heute mal so über diese beiden letzten Verse, wollen wir mal die Frage stellen, ja, was ist eigentlich noch schlimmer als irgendeine Krankheitsnot? Was ist eigentlich noch schlimmer als irgendeine Krankheitsnot? Ja, eben diese Tatsache, dass ich vom Wege abirren kann, worüber wir uns nachher noch unterhalten. Das ist zunächst mal die eine Vorbemerkung. Die andere ist sicherlich die, wenn wir diesen Jakobusbrief lesen, dass er ja irgendwie merkwürdig aufhört. Wir als Kenner der apostolischen Briefe, wir als Kenner der, ja, der apostolischen Briefstruktur, ja, wir vermissen irgendwie so ein Schlusswort, irgendwie so ein Gruß, irgendwie so Segensworte, wovon die Gemeinde lebt. Und wenn er das schon nicht macht, liebe Geschwister, dann hätte er ja wenigstens mit diesem Gebet aus den Versen 13 bis 18 aufhören können. Das wäre ja ein wunderbarer Abschluss gewesen. Nicht die Gemeinde hätte diese letzten Verse 13 bis 18 gelesen und vielleicht hätte sie dann noch ganz praktisch eine Gebetsgemeinschaft gehabt und dann, das wäre doch ein wunderbarer Abschluss gewesen. Aber nein, wir erleben das eben nicht. Nicht der Heilige Geist und Jakobus haben das anscheinend vollkommen anders gesehen. Denn Jakobus, ja, er hört im Grunde genommen mit Ermahnungen hört er auf. Er hört also wirklich hier mit Ermahnungen auf und lässt uns quasi so im Raum stehen, so nach dem Motto, so bitteschön geht's, lies das, beherzige das, handel entsprechend, folge Christus nach, tue Werke des Glaubens, sieh zu, dass du in der Spur bleibst. Kein frommer Abschluss am Ende. Und das Nächste, als letzte Vorbemerkung, bevor wir da ganz detailliert einsteigen, als letzte Vorbemerkung, das zieht sich ja im Grunde genommen durch den gesamten Jakobusbrief, dass wir auch hier erkennen dürfen, das Alte Testament als eine Schatzkammer für unseren Glauben heute zu nehmen. Denn auch hier in diesen beiden Versen ist der Jakobus ganz in der Sprache des Alten Testamentes zu Hause. Denn wenn ich diese beiden Verse dann nochmal durchlese, dann denke ich ja sofort bei dem Begriff da einen Weg gehen, denke ich sofort am Psalm 1. Der Weg des Gerechten, der Weg des Gottlosen. Und bei diesem anderen Begriff hier, bei diesem Begriff Bekehren, fällt mir auch sofort ein Psalm ein, und zwar der Psalm 51, der Vers 13, wo es da heißt, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Und bei diesem anderen Begriff da, wo es da heißt, also Bedeckung der Sünde, nicht, das ist ja ein Zitat aus den Sprüchen, Sprüche 10, Vers 12, wo es heißt, Hass erregt Hader, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Und wir wissen, dass das später der Apostel Petrus aufgenommen hat, und zwar im ersten Brief, in dem Kapitel 4, in dem Vers 8, wo er sagt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Also damit zeigt uns Jakobus ganz deutlich in seinem Brief, wie wir wirklich aus dem Alten Testament heraus neutestamentlich leben können. So, das als Vorbemerkung. Und jetzt spricht der Jakobus zunächst mal von diesem Abirren vom Wege, vom Glauben, von der Wahrheit, je nachdem, wie du das also bezeichnen willst. Und überraschend dabei ist auch, dass der Jakobus überhaupt nicht über die Ursachen des Abirrens reflektiert. Dass es für ihn überhaupt keine Frage ist, warum jemand abgeirrt ist, sondern er sieht vielmehr den seelsorgerlichen Aspekt, dass da jemand aus den Reihen der Gemeinde abgeirrt ist. Und natürlich wissen wir alle, warum jemand von der Wahrheit, von dem Glauben abirren kann. Das wissen wir, weil zum Beispiel 1. Petrus 5, 8, weil euer Widersacher der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht euch zu verschlingen. Und wir wissen, dass der Feind seit 1. Mose 3 kein anderes Interesse hat, als uns zu blockieren, als uns zu lähmen, als uns wirklich von der Spur, von der richtigen Spur, vom richtigen Weg wegzubringen. Natürlich wissen wir, warum jemand abfallen kann, weil zum Beispiel 2. Korinther 11, 14, weil sich der Satan als ein Engel des Lichts tarnen kann. Und liebe Geschwister, das müssen wir wissen, das müssen wir wissen. Es gibt in deinem Leben kein geistiges und geistliches Vakuum. Denn wenn du in deinem Leben Jesus Christus und sein Wort nicht hast, dann wirst du automatisch von etwas anderem bestimmt, das dich dann prägt. Das musst du wissen. Und du gehst umso mehr dem Feind auf den Leim, wenn er sich wirklich hier als Engel des Lichts da verkleidet, wenn er wirklich als Engel des Lichts daherkommt, nicht so smett, so smart, so nett, so freundlich, ja, so sinnvoll, so logisch, gar nicht so problemvoll, auch nicht so total konträr gegen das Evangelium daherkommt. Und das ist ja die große Gefahr. Das ist ja die große Gefahr, dass wir dann auf unserem Wege mit Jesus Christus ja so ein Schlag, so eine Kurve, so einen Trend in unser Leben hineinbekommen, was nicht richtig ist. Das ist dann die große Gefahr. Und ich denke, jeder von uns weiß das. Jeder von uns weiß das, der schon einige Jahre der Nachfolge mit Jesus Christus auf dem Buckel hat. Nicht, dass es Phasen in seinem Leben gegeben hat, wo er dann aufgeschreckt ist und gesagt hat, Mensch, wo bin ich da eigentlich hingekommen? Da hat sich ja in der Tat eine Kursabweichung in mein Leben hineingeschlichen, nicht die ich bewusst gar nicht gewollt habe. Ich denke, diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Natürlich wissen wir, warum jemand vom Weg abirren kann. Weil, ein letztes Beispiel, Epheser 6, Vers 12, folgende, wo es da heißt, weil sich unser Kampf nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut richtet, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Und dann schreibt er weiter, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Und wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Und diesen Vers, den wollen wir wirklich ganz, ganz nüchtern sehen. Wenn wirklich solche bösen Tage kommen, also wo der Feind wieder angreift, dann können wir froh und dankbar sein, wenn wir am Abend das Feld behalten haben, wenn wir am Abend noch einigermaßen sicher stehen. Denn unser ganzes geistiges und geistliches Leben ist umkämpftes Terrain, ist keine neutrale Zone, müssen wir wissen. Und jetzt in dieser Frage oder in dieser Tatsache, dass man abirren kann, das ist ja auch interessant. Nicht, da legt auch Jakobus keinen Schwerpunkt auf das, was so, ja, wie soll ich das mal sagen, was so an bestimmten Fragen bei manchen Christen da in den Köpfen herumschwirrt. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass es da manche Christen gibt, die jetzt fragen, Jakobus, wir würden aber ganz gerne wissen, wie du bezüglich dieser beiden Verse 19 und 20 zu der Prädestination Erwählung stehst. Wenn also da wirklich jemand ist, der einen falschen Weg geht und du die Sorge hast, dass du seine Seele vom Tode erretten musst, kann der noch abfahren. Oder Jakobus, wie stehst du denn zu Hebräer 6, Vers 4 folgende? Nicht diese Grenze der Rückkehrmöglichkeit. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es da manche Christen gibt, die dem Jakobus wirklich diese Frage stellen würden, merken aber sofort, dass diese Fragen für den Jakobus überhaupt kein Thema sind. Überhaupt kein Thema. Natürlich haben wir wunderbare Stellen, was die Prädestination, was die Erwählung anbetrifft. Epheser 1, Vers 4, vor Grundlegung der Welt erwählt. Johannes 10, Vers 28, niemand, aber auch niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Aber gleichzeitig gilt die Ermahnung, dass wir nicht vom Wege abirren, ernst zu nehmen. Diese Mahnung gilt wirklich. Und das ist, liebe Geschwister, das ist kein rhetorischer Schachzug von dem Jakobus, sondern das ist eine reale Gefahr, dass jeder von uns wirklich vom Weg abirren kann. Das ist eine ganz, ganz reale Gefahr. Und wir mögen das von unserem Verstand her, mögen wir das zunächst mal nicht logisch finden, wenn der lebendige Gott uns auf der einen Seite zuruft, dass dich niemand aus meiner Hand reißen kann, und er im gleichen Moment auf der anderen Seite uns ermahnt, darauf zu achten, dass wir nicht vom Wege abkommen. Nur, das mutet der lebendige Gott unserem schwachen Verstand zu, diese göttliche Logik. Und wir kennen ja noch dieses andere Wort. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber der lebendige Gott ist es, der beides bewirkt, das Wollen und Vollbringen. Ja, was ist denn jetzt nun? Diese Spannung, die musst du aushalten. Die musst du in deinem Leben aushalten. Diese göttliche Logik, die mutet uns der lebendige Gott einfach zu. Also wir wissen erstmal, warum wir also vom Weg abirren können. Und dann sagt uns Jakobus ja auch noch weiter, wovon wir abirren. Und er sagt ja hier, abirren von der Wahrheit. Und jetzt können wir natürlich verstehen, dass das, also diese geistliche Dimension, dieses Abirren von der Wahrheit, dass das eben schlimmer ist als irgendeine Krankheitsnot. So schlimm die natürlich auch sein kann und mag. Aber trotzdem, Jakobus sagt uns hier klipp und klar, das ist schlimmer als irgendeine Krankheitsnot. Und wir wissen ja, dass vom Neuen Testament, oder wenn das Neue Testament von der Wahrheit spricht, dass damit immer eine Person verbunden ist, nämlich Jesus Christus. Und das war ja damals auch diese philosophische Frage von dem Pilatus, was ist Wahrheit? Wer macht die vielleicht ganz cool gestellt kam und glaubte sich mit dieser Frage da aus dieser ganzen Verantwortung herausstehlen zu können. Aber allein die Frage hat er ja schon falsch gestellt. Es geht ja nicht darum, was ist Wahrheit, sondern die Frage, die entscheidende Frage ist, wer ist die Wahrheit? Und deswegen gibt es ja diese Ich-Bin-Worte. Ich, Jesus, bin der Wahrheit, die Wahrheit und das Leben. Deswegen gibt es also diese Ich-Bin-Worte. Und Wahrheit im Denken der Bibel ist wiederum auch keine philosophische Größe, so in dem Sinne, dass jemand die Wahrheit sagt, sondern das hängt ganz stark im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Denken von Wahrheit zusammen. Das hängt also ganz stark damit zusammen, nicht, das hat etwas zu tun mit Verlässlichkeit, mit Treue, mit Wahrhaftigkeit, mit Eindeutigkeit, mit der Unfähigkeit zu lügen. Und wenn Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit, dann sagt er uns damit, ich bin in der Tat verlässlich, ich bin treu, ich bin wahrhaftig, ich bin eindeutig und ich kann nicht lügen. So, und wenn du jetzt abirrst von der Wahrheit, oder wenn du in dieser Gefahr stehst, abzuirren von der Wahrheit, dann stehst du also in der Gefahr, abzuirren von Jesus Christus. Dann stehst du in der Gefahr, da auf der Strecke zu bleiben. Und es gibt ja im Neuen Testament, gibt es ja eine Reihe von Beispielen, wo Menschen abgeirrt sind. Und das ist ja auch interessant, das fängt ja gleich in der Urgemeinde an. Ananias und Sapphira, die auch an dieser großen Spendenwelle, die da damals durch diese Gemeinde rollte, mitbeteiligt sein wollten. Und das war ja auch nicht schlecht. Und dass sie dann auch ein Grundstück verkauft haben, wie da der Barnabas sein Grundstück da auf Zypern. Wunderbar. Und wir wissen ja heute, worin ihr Fehlverhalten lag. Das lag ja nicht darin, dass sie nicht zu 100% den Verkaufserlös als Spende an die Gemeinde weitergeben wollten, sondern nur einen Anteil. Und das war ja auch ihre Sache. Die hätten ja auch gar nichts geben müssen. Aber dann zu sagen, dass der Anteil, den sie gegeben haben, der hundertprozentige Verkaufserlös ist, das war schlicht und einfach gelogen. Und da sind die beiden ganz, ganz, ganz mächtig abgeirrt. Abgeirrt in die Unwahrhaftigkeit. Und zumindest mir geht es so, man steht ja immer noch, auch heute noch, immer noch fassungslos vor diesem Text, wenn man ihn liest. Nicht, warum der Heilige Geist damals so unglaublich da in das Kontor reingeschlagen hat. Nicht, dass die beiden sofort auf der Stelle tot waren. Aber das musste sicherlich deswegen geschehen, damit uns heute exemplarisch vor Augen gestellt wird, was passieren würde, wenn der lebendige Gott jeden einzelnen von uns nach Recht und Ordnung beurteilen würde. Und liebe Geschwister, wenn der lebendige Gott auch nur einen kurzen Moment seine Barmherzigkeit, seine Geduld, seine Güte, seine Langmut aus unserer Gemeinde abziehen würde, dann wäre unsere Gemeinde ein einziges Leichenschauhaus. Das halten wir mal fest. Wäre unsere Gemeinde wirklich ein einziges Leichenschauhaus? Und das will uns diese Geschichte natürlich deutlich machen. Ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament ist zum Beispiel der Demas. Da lesen wir ja im zweiten Timotheusbrief, da lesen wir ja von Timotheus, er hat die Welt lieb gewonnen. So, nun kann ich natürlich an dieser Stelle nicht beurteilen, wie ist das wirklich mit ihm da ausgegangen? hat er wirklich bis zum Ende seines Lebens in Anführungsstrichen die Welt da lieb gehabt? Ich weiß es nicht. Selbst wenn er irgendwann doch noch mal die Kurve bekommen hat. Aber was ist das Traurige an dieser ganzen Sache? Dass er da wirklich auch so einen Schlag in sein Leben hineinbekommen hat. Oder sagen wir es etwas anders. Dass es da eine Phase in seinem Leben gegeben hat, ja, wo das nicht geschehen konnte, was der lebendige Gott eigentlich vorbereitet hatte. Es konnten in dieser Phase keine Segenströme mehr fließen. Das Glaubensprofil des Demas bekam Risse, nicht dass das geistliche Wachstum kam zum Stillstand oder ging sogar zurück. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sein Leben endgültig geendet ist. Und dann vielleicht noch ein letztes Beispiel. Petrus, dem der Apostel Paulus lehrmäßig entgegentreten musste, weil er gerade eben lehrmäßig sich da auf einem falschen Weg befand. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, können wir alles nachlesen, Galater 2, die Auseinandersetzung zwischen Petrus und dem Paulus. Das sind mal so einige Beispiele, die zeigen, ja, es können wirklich Menschen, die an Jesus Christus glauben, sie können wirklich da erstmal einen falschen geben, Weg gehen. Es gibt da wirklich Momente, wirklich Phasen in ihrem Leben, wo das möglich ist. Abirren vom Weg. Wir haben ja vorhin gesagt, zurückholen wieder auf dem richtigen Weg. Und das ist jetzt der nächste Punkt, den der Jakobus da jetzt anspricht. Jetzt kannst du natürlich auf diese Gefahr, dass du vom Weg abirren kannst, kannst du ja ganz unterschiedlich reagieren. Nicht, du kannst so reagieren, dass du bagatellisierst. Dass du sagst, ist doch alles halb so schlimm, ist doch alles halb so dramatisch. Nicht, und dann werden die Worte Gottes nivelliert, vor allen Dingen, dann wird das Gericht Gottes nivelliert. Nicht, dann wird immer nur von dem lieben Gott gesprochen. Aber, liebe Geschwister, hat Jesus Christus bagatellisiert, vor allen Dingen, was das Gericht Gottes anbetrifft? Er hat doch immer in Eindeutigkeit und in Klarheit und in aller Ernsthaftigkeit vom Gericht Gottes gesprochen. Er hat doch immer vom Leben der kommenden Zeit gesprochen, wenn es ohne ihn gelebt werden muss, hat er immer wieder gesprochen. Es täte gut, wenn manche Christen das wieder einmal lesen würden, wenn das manche Christen wieder einmal zur Kenntnis nehmen würden. Aber du kannst auch noch anders reagieren, und das gibt es wirklich in der Gemeinde, liebe Geschwister. Das gibt es wir, hoffentlich natürlich nicht hier, aber es gibt es wirklich in den Gemeinden. Dass du dich nämlich so verhältst, dass du sagst, du sagst mir bitte nichts Unangenehmes, und ich sage dir auf der anderen Seite auch nichts Unangenehmes. Das ist dann innerhalb der Gemeinde wie so eine interne Abmachung auf Gegenseitigkeit. Ja? Dann kann quasi, das ist ja das Gefährliche daran, dann kann quasi jeder machen, weil er ja weiß, dass er auf die eigentlichen abirrenden Punkte nicht angesprochen wird. Nur, sobald der Kodex gebrochen wird, bricht das ganze System zusammen und ich schlage auf zurück. Und der Jakobus würde mir sagen, halt, das ist ja lebensgefährlich, was ihr macht. Nicht nur du, ihr beide lauft ja dann in die falsche Richtung. Und dann gibt es natürlich auch noch eine letzte, das ist eine ganz brutale Reaktion, das ist die Reaktion des Dreinschlagens. Nicht, endlich haben wir einen auf frischer Tat ertappt und jetzt machen wir ihn moralisch fertig. Ihr kennt doch alle das Johannes 8 Phänomen. Endlich ein Sünder, damals war es eine Sünderin. Endlich ein Sünder, lasst uns ihn nehmen. Und dann werden wir ihn ausringen und ausquetschen, bis das letzte Tröpfchen aus ihm herauskommt. Und dann stellen wir ihn auch noch in den Pranger. Je frömmer, desto radikaler, desto brutaler. Auch das gibt es in den Gemeinden. Und Jakobus sagt jetzt, liebe Geschwister, nein, so nicht. Auf diese Art und Weise nicht. Diese Reaktion bitte nicht. Sondern er zeigt uns ja hier einen ganz, ganz anderen Weg. Und da ist ja zunächst mal ganz, ganz wichtig, dass du dir selbst erstmal darüber im Klaren bist, nicht wie du eigentlich vor Gott dastehst. dass du auch jemand bist, der vom Weg abirren kann. Dass auch du eine gefährdete Person bist, das musst du dir erstmal klar machen im Kopf. Das muss bei dir reingehen, dass das wirklich so ist. Und dann sagt Jakobus in einem zweiten Schritt, musst du mal ganz intensiv darüber nachdenken, was diese beiden Verse wirklich, letztendlich wirklich bedeuten. Wenn es eben da wirklich heißt, also welcher einen Sünder bekehrt von der Verirrung seines Weges, so soll er wissen, dass der, welcher einen Sünder bekehrt von der Verirrung seines Weges, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Da sagt er, darüber musst du mal ganz, ganz intensiv nachdenken, was das wirklich bedeutet. Und er sagt, du kannst das zwar zunächst mal aus der Sicht eines Hesekiels sehen. Der hat ja sowas Ähnliches gesagt. Hesekiel 3, Vers 18 folgende. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut, das will ich von deiner Hand fordern. Unterlassene Hilfeleistung. Und Jakobus sagt mir jetzt, du kannst das natürlich erstmal aus dieser Sicht sehen, aber du hast eben nicht nur die Verantwortung gegenüber deinen Glaubensgeschwistern, sondern du musst diese Verse wirklich mal sehr, 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 sehr positiv sehen. Du musst mal wirklich darüber nachdenken, was passiert, wenn du mit der Hilfe Gottes, es gelingt, dass ein Sünder umkehrt und wieder auf den richtigen Weg kommt. Das ist doch das Beste, das ist doch das Schönste, was in der Tat passieren kann, wenn jemand umgeht, wenn jemand wirklich wieder auf den Weg Jesu Christi geht und der lebendige Gott wieder an ihm handeln kann. Und bedenke vor allen Dingen, dass der lebendige Gott dich damit adelt, dass du an solchen Prozess teilnehmen darfst. Und das bedenke mal. Darüber denke mal wirklich nach. Und so, und jetzt frage ich dich. Jetzt frage ich mich. Jetzt frage ich uns alle. Wenn ich darüber so intensiv nachdenke, wenn das wirklich in Kopf und Herz bei mir eingeht, was für ein Herz schlägt dann in mir? Wenn ich darüber wirklich nachdenke, was für ein Herz schlägt dann wirklich in mir? Reagierst du dann desinteressiert? Mein Bruder? Meine Schwester? Ist doch sein Problem. Ist doch ihr Problem. Und so nach der Kain-Mentalität. Soll ich etwa meines Bruders Hüter, beziehungsweise meiner Schwester Hüterin sein? Anstelle diese Frage wirklich mit einem ehrlichen Ja zu beantworten, nicht und dementsprechend dann zu handeln. Oder reagierst du vielleicht so, dass du dich an diesem Fehlverhalten, dass du dich an diesem Irrweg, dass du dich an dieser Sünde, dass du dich daran ja so richtig hochziehst, nicht? Und dass du sagst, hast du schon gehört, dass der jetzt und die, das sage ich aber nur dir. Liebe Schwester, im Grunde genommen eine ganz, ganz primitive Reaktion, worüber man eigentlich schamrot werden müsste. Ja, und die andere Reaktion haben wir vorhin schon gesprochen, nicht? Diese Johannes 8 Mentalität, ja? Endlich haben wir da eine Leiche und alles stürzt sich wie die Aasgeier da drauf. Und dann gibt's noch eine gefährliche Art, dass ich so reagiere wie der Pharisäer und sage, ich bin gut. Und der, will ich nichts mit zu tun haben, will ich keinen Kontakt mit haben, ich könnte mich ja verunreinigen. Und ich frage uns nochmal, welches Herz schlägt da in unserer Brust, wenn wir so intensiv darüber nachdenken, über diese beiden Verse, was sie letztendlich unterm Strich wirklich bedeuten. Welches Herz schlägt da in unserer Brust? Und der Apostel Paulus sagt uns das klipp und klar in Galater 6, Vers 1. Liebe Geschwister, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Liebe Geschwister, das ist die richtige Reaktion. Demjenigen, der abgeirrt ist, auf eine liebevolle Art und Weise zurechtzuhelfen und nicht da einfach reinschlagen. Nicht reinschlagen. Und vor allen Dingen in dem Wissen tun, dass auch ich einer bin, der vom Weg abirren kann und dann dankbar bin. Und dann dankbar bin, dass es Glaubensgeschwister gibt, die mich dann mit Gottes Hilfe daraus heraushelfen. In diesem Wissen das tun. Ich sag mal so, so eine Art, wie der Barnabas hatte, der ja im Neuen Testament als Sohn des Trostes, als Sohn der Ermutigung genannt wird, der sicherlich genau wusste, wie er dasteht, der sicherlich genau wusste, dass auch er abirren kann, aber der das Herz Jesu Christi hatte und der vor allen Dingen geistlich wach war und dem es vor allen Dingen wehtat, wenn er sah, dass ein Mensch einen falschen Weg ging und dessen Grundeigenschaft es war, einen Sünder immer wieder zurückzubringen. Und liebe Geschwister, so haben wir zu handeln. Egal, das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, egal, ob es sich bei diesem jemand unter euch, je nachdem, was man für eine Bibelübersetzung hat, bei diesem jemand unter euch kann man sich ja manchmal die Frage stellen, wer ist das überhaupt jemand unter euch? Aber ich führe mal jetzt eben den anderen Gedankengang weiter. Also so haben wir zu handeln, wie der Apostel Paulus uns das sagt. Egal, ob es sich bei diesem jemand unter euch, der zunächst mal natürlich aus den eigenen Reihen kommt, aus der Gemeinde kommt, ob es sich bei diesem wirklich um einen Christen handelt, der jetzt in einer bestimmten Phase seines Lebens da ein Problem hat, in irgendeiner Weise da vom Wege abirrt, oder ob es sich um einen Scheinchristen handelt, um einen Scheingläubigen handelt, der sich für einen Christen hält und der wahrscheinlich auch von anderen für einen Christen gehalten wird, bei dem aber zu einem bestimmten Zeitpunkt erkennbar wird, dass er sich gegen die Wahrheit stellt. Und wir haben in der Gemeinde beides. Wir haben in der Gemeinde beides. Und es ist ja nicht immer leicht zu durchschauen, ob der jemand unter euch ein Christ ist oder ein Scheinchrist. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt unsere Aufgabe ist, das zu durchschauen. Ich denke, das allein zu durchschauen, kann nur der lebendige Gott, kann nur der Herr Jesus Christus selbst. Aber in beiden Fällen haben wir so zu handeln, wie uns Jakobus das hier sagt und wie uns das hier der Apostel Paulus in Galater 1, Vers 6 sagt. In beiden Fällen haben wir so zu handeln. Und noch zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Das sollten wir uns auch mal auf die Fahne schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Während ich damit beschäftigt bin, mich um meinen Bruder und meine Schwester zu kümmern, die also da abgeirrt ist, und das wissen wir ja, das erfordert ja viel Zeit, viel Kraft, viel Ausdauer, viel Geduld, viel Gebet. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Habe ich persönlich den besten Schutz, dass ich nicht auf einen Irrweg gelange? Also während ich da beschäftigt bin, mich wirklich um einen anderen, der abgeirrt ist, zu kümmern, habe ich gleichzeitig den besten Schutz, dass nicht auch ich auf einen Irrweg gelange. Ganz, ganz wichtige Schlussfolgerung aus diesen beiden Versen. Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende. Und zum Schluss bleiben zwei Testfragen. Zum Schluss bleiben zwei Testfragen aus diesen beiden Versen 19 und 20. Und die erste Frage, die wir mitnehmen wollen, ich hoffe, dass sie bei uns nie in der Gemeinde, bei uns in unserer Gemeinde nie Relevanz bekommt. Könnte es sein, dass du ein Scheinchrist bist? Das ist die erste Frage. Könntest du sein, dass du ein Scheinchrist bist, dass du bisher immer so in der Gemeinde durchgerutscht bist? Und dass du dich als ein solcher auch nie gesehen hast. Nur wenn das der Fall ist, liebe Geschwister, wenn, ich hoffe nicht, aber dann gibt's Hoffnung. Das haben wir ja jetzt hier auch deutlich herausgestellt, dann gibt es Hoffnung. Dann gibt es hoffentlich Glaubensgeschwister, die Ihnen da mit Gottes Hilfe heraushelfen. Das ist die eine Frage, die wir mitnehmen wollen. Und die andere Frage, die wir mitnehmen wollen, könnte es sein, dass Gott dir jetzt einen Menschen aufs Herz legt, dem du gegenüber dieser Verantwortung aus den Versen und Versen 19 und 20 wahrnehmen sollst? Könnte das sein? Und da kann ich nur sagen, prüfe und frage das Jesus Christus im Gebet. Und dieser Minitext, diese letzten beiden Verse, ich sagte es ja, Jakobus bzw. der Heilige Geist haben schon gewusst, warum sie diese beiden Verse ganz am Schluss stellen und warum auch kein frommer Abschluss kommt. Aber dieser Minitext, der stellt uns gerade in der heutigen Zeit vor einer riesigen Verantwortung als Gemeinde, aus der wir uns nicht herausstehlen können. Und das ist meine Bitte, liebe Geschwister, lasst uns wirklich mutig, lasst uns wirklich dankbar, lasst uns wirklich dienstbereit diesen Weg in der neuen Woche gehen. Amen.